Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge zum digitalen Agrarbüro. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast und hoffe, du hattest einen wunderschönen Start in die neue Woche. Ich bin sehr happy, denn wir sind jetzt bei dem vierten Modul von dem Workshop Hallo E-Rechnung in 6 Wochen zur digitalen Buchführung. Und diesmal ging es um die Ordnerstrukturen. Finde ich auch immer ein super spannendes Thema, weil das ja auch so individuell ist. Also wirklich, ja, da hat jeder Betrieb so seine eigene Struktur, beziehungsweise bei mir ist es so, ich empfehle da eigentlich immer eine Struktur und die kommt auch ziemlich gut an, also weil ich ja sehr viel Wert darauf lege, dass es einfach ist und nicht kompliziert und dass man auch mit wenigen Klicks beim Dokument ist. Und deswegen fand ich das halt echt klasse, dass wir dieses Thema diese Woche angegangen sind. Ich weiß auch, dass es von dem Maschinenring oder von der Landwirtschaftskammer auch verschiedene Strukturen gibt, also wie so Ordnerbäume, so nenne ich das jetzt mal, oder auch Vorschläge zur Dateibenennung und so weiter. Und da gibt es ja wirklich unterschiedlichste Arten. Und ich sage auch immer, da gibt es jetzt kein richtig oder falsch oder besser oder schlechter. Es gibt natürlich gewisse Dinge, bei denen ich sage, okay, das macht vielleicht jetzt nicht so viel Sinn. Aber im Gesamten muss man wirklich immer individuell gucken, wie viele Personen da auch an dieser Ordnerstruktur beteiligt sind, also auch im analogen Bereich und das dann dementsprechend ins Digitale projizieren und dann halt auch ja mit den Ebenen und den Dateibenennungen anpassen. Das heißt, wir sind jetzt auch schon ja über der Hälfte mit dem Workshop. Also wir haben jetzt nur noch 2 Module. Es kommt dann nächste Woche der Vergleich der Buchhaltungsprogramme. Und danach haben wir ja Workflows und Routinen. Also wir fassen im Prinzip alles nochmal zusammen und festigen das und gucken dann, wie wir diesen neuen Workflow dann in den Büroalltag integrieren können. Und es geht dann direkt auch schon weiter mit dem nächsten Workshop, weil ich gesagt habe, der letzte war so schnell ausgebucht und danach kamen halt echt noch viele Nachfragen, dass ich jetzt gesagt habe, am 9.9. startet nochmal ein zweiter Workshop zur E-Rechnung, weil das Thema ja wirklich auch sehr akut ist und einfach gut ankommt und ich auch wahnsinnig gerne über diese Themen spreche und die sind auch super wichtig. Und deswegen habe ich gesagt, hier, wir starten noch mal eine zweite Runde dieses Jahr. Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Also wenn man mich jetzt sehen könnte, ich bin die ganze Zeit am Strahlen, weil das einfach so voll meine Themen sind, mit Buchhaltungsprogramme vergleichen, über Scanner sprechen und auch über Ordnerstrukturen. Das sind so meine drei Lieblingsthemen. Wobei ich das Thema Datensicherung auch echt sehr liebe. Also da habe ich, glaube ich, in der vor- oder vorvorletzten Folge mal drüber gesprochen. Da kriege ich auch locker meine 30 Minuten voll, weil ich auch so denke, ja, das ist so ein interessantes und umfangreiches Thema und auch ein Thema, was viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen, ja, ist das immer ganz spannend, hier über ein festes Kernthema sprechen zu können. Ich möchte aber heute über ein anderes Thema sprechen. Und zwar habe ich ja letzte Woche schon bei Instagram angekündigt, dass ich gerne wieder ein Q&A machen möchte. Ich habe euch da auch so einen Fragesticker reingestellt und da sind jetzt Fragen zu verschiedensten Themen reingekommen. Und jetzt habe ich einfach mal so die, ja, 5 meistgestelltesten Fragen mit reingenommen und die werde ich jetzt einmal in dieser Folge beantworten. Und wir starten jetzt auch schon direkt mit der ersten Frage. Ich sehe gerade übrigens, dass die erste Frage tatsächlich mit der letzten Podcast-Folge auch so ein bisschen greift. Und zwar sollte mein Scanner zweiseitig scannen können? Und das kann ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Denn ich hatte letzte Woche über das Thema gesprochen, nach welchen Kriterien man seinen Scanner auswählen sollte. Und da ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt der Duplex-Scan. Also bedeutet übersetzt, dass der Scanner halt doppelseitig digitalisieren kann und man das Dokument nicht immer wenden muss, wenn es halt doppelt bedruckt ist, also von beiden Seiten Duplex bedruckt ist. Und das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Also falls du da gerade auf der Suche nach einem neuen Scanner bist, kann ich nur sagen, ja, mit Ausrufezeichen, hol dir auf jeden Fall einen Scanner, der Duplex scannen kann. Du wirst das sehen in der Praxis, das ist wirklich eine wahnsinnige Arbeitserleichterung. Es ist manchmal in der Suche etwas schwer, einen Scanner mit wirklich speziellen Eigenschaften zu finden. Da muss man halt wirklich so auf den passenden Seiten gucken oder auch für sich so ein bisschen Zeit und Geduld mitbringen. Aber wenn man dann den passenden Scanner gefunden hat, dann ist das auch wirklich das Gerät, was man dann, ich sag mal, lebenslänglich nutzt und womit man dann auch einfach langfristig für sich zufrieden ist. Also das ist einfach super wichtig. Deswegen hol dir auf jeden Fall einen Scanner, der zweiseitig digitalisieren kann. Das wird dir sehr viel Nerven und auch Zeit sparen. Dann wären wir schon bei der zweiten Frage, und zwar, wie sammelt man am besten analoge Kassenbons? Ich glaube, ich hatte auch schon mal so eine ähnliche Frage, wo ich ein Q&A gemacht habe. Irgendwie kommt mir gerade die Frage so bekannt vor, aber ist auch egal, ich kann die gerne nochmal beantworten. Und zwar, ja, also analoge Kassenbons, gut, also Kassenbons, wenn ich das Wort schon höre, dann sträubt sich bei mir schon alles, weil ich das so schlimm finde, diese Dinger. Ich hatte auch mal einen Kunden, muss ich mal gerade erzählen, der hatte so eine ganze Plastikkiste voll mit Kassenbons. Und da waren aber noch diverse andere Sachen drin, also irgendwelche Kaugummipapiere, Kugelschreiber, Dokumente und dann irgendwie so gefaltet, also auch nicht jetzt irgendwie so in DIN A4, sondern einfach zusammengeknüllt oder so. Und ich habe dann die ganzen Kassenbons da rausfischen müssen, weil die natürlich für die Steuererklärung relevant sind. Und oh, das war heftig. Also das war wirklich heftig. Ich liebe ja solche Schubladen oder solche Boxen wirklich über alles, wenn ich die sortieren darf. Aber manchmal ist es dann wirklich so, dass ich dann auch schon fast mit meiner Ordnungsliebe an meine Grenzen komme und denke, wow, das ist jetzt echt schon sehr, sehr viel des Guten. Und das sieht auch immer, also ich finde das immer bei so Schubladen und auch bei so Boxen so frustrierend, weil das ist ja eigentlich auf den Platz begrenzt, sozusagen die Unordnung. Also es gibt ja eine Art, ich nenne es mal Umrandung dann da drum. Aber das dauert wirklich so lange, das zu sortieren. Das ist wirklich so heftig. Also ich war auch mal bei einem anderen Kundentermin, der hatte so eine Box, da war alles drin, also von Dokumente über, keine Ahnung, Bonbons, Kugelschreiber, also irgendwie alles Mögliche war da einfach drin, so von den Kategorien her, ne? Also Büromaterial, wobei Lebensmittel jetzt nicht im Sinne von alte Lebensmittel, sondern ich spreche jetzt so von Bonbons und Kaugummis, die ja auch lange halten, was man halt so in der Tasche halt hat, ne? Und dann, ja, was hatte er da noch drin? Ja, Dokumente teilweise auch. Also irgendwie so, ich sag mal, alle Arten von Kategorien waren irgendwie in dieser Box drin und da haben wir echt 2 Stunden zusammen gebraucht, um das alles auseinander zu klamüsern. Und meistens können ja auch 80% davon weg, aber es dauert halt so lange, diese wichtigen 20% da dann rauszufischen. Deswegen bin ich immer so bei Kassenbons, denke ich so, oh Gott, es ist nicht mein Lieblingsthema. Also Kassenbons sind ja immer sehr unterschiedlich lang, deswegen ist das natürlich schwer, die irgendwie dann in der Ablage zu lagern. Also ich empfehle da immer eine Folie zu nutzen, also entweder eine ganz normale Folie, die nur sozusagen oben offen ist an der schmalen Seite, oder eine Einsteckfolie, die sind ja immer oben und rechts geöffnet, die kann man ja dann immer so aufklappen. Und da kann man die Kassenbons dann sehr gut reinstecken. Und wenn man jetzt wirklich so ganz lange Kassenbons hat, wo man immer denkt, die könnte ich schon gefühlt als alternatives Klopapier nutzen, die würde ich dann einfach nochmal ein- oder zweimal falten, sodass das dann dementsprechend mit dem Format von der Folie hinkommt und man dann da ja das Ganze einfach mal kompakt zusammen hat. Wenn man darauf jetzt keinen Bock hat, kann man natürlich auch eine kleine Box nehmen, aber dann hier bitte auch nur die Belege reinpacken und nicht irgendwas anderes nutzen. Irgendwas anderes, also nicht die Box für was anderes nutzen. Weil sonst habt ihr das Thema, was ich gerade gesagt habe mit den beiden Kunden, wo ich mal diese Boxen da aussortiert habe, dann braucht es nachher Stunden, dass ihr da irgendwie die Belege zwischen allen anderen Kram, der da vielleicht noch reingelangt, da aussortieren müsst. Und das ist nicht schön. Das macht auch, ja, nicht so viel Spaß, also mir wahrscheinlich noch mehr als euch, aber generell, genau, würde ich es einfach so reinpacken. Ich würde auch gucken, bei Belegen sehe ich auch oft, dass die zerknüllt irgendwo drin liegen, obwohl die eigentlich sehr wichtig noch sind, also ein Beleg für die Steuererklärung sind. Und da würde ich dann halt auch gucken, dass die wirklich alle auch in einem Format zusammen, also alle gerade in einem Format in der Folie liegen. Oder wenn das irgendwie für einen nicht möglich ist, dann gibt es natürlich auch die Option zu sagen, gut, dann packe ich das Ganze in so einen Schuhkarton oder so oder in so einen Ablagekorb. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Nur so, dass es halt einfach in einem Format vorliegt, weil dann ist das Digitalisieren natürlich deutlich einfacher. Und es gibt ja mittlerweile auch viele Scanner, die halt nicht nur DIN A4, sondern auch DIN A5 oder DIN A6 oder auch was noch kleiner ist, irgendwelche Visitenkarten oder so einscannen können. Und die können natürlich auch solche Kassenbons erfassen, egal wie lang die sind. Und von daher, genau, ist das halt wichtig, die dann halt dementsprechend passend so vorzusortieren und vorzustrukturieren, dass es halt bei der Digitalisierung kein großer Umstand ist. Also, dass man sich das irgendwie versucht, so ein bisschen, ja, schön zu gestalten. Diese Aufgabe, die eigentlich total unschön ist. Ja, so viel dazu. Dann haben wir die dritte Frage. Ist eine Papierablage bei digitaler Buchhaltung nicht mehr nötig? Also ist jetzt wahrscheinlich auf die Belege halt bezogen, bedeutet einfach, Also wahrscheinlich hat die Person dann einfach gemeint, ob man die Papierbelege noch benötigt, wenn man eine digitale Buchhaltung anstrebt, wie jetzt im Prinzip auch die Person, die meinen Workshop gerade besuchen. Also man braucht dann die Papierbelege nicht mehr, wenn man sagt, man möchte komplett auf eine digitale Buchführung umsteigen. Was hier wichtig ist, ist zum einen, dass die Belege GOBD-konform abgelegt werden, das heißt nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung. Das könnt ihr auch gerne mal googeln und da gibt es verschiedene Kriterien. Da gibt es sechs feste Kriterien, die der Beleg, also der digitale Beleg, erfüllen muss. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ihr müsst eine Verfahrensdokumentation führen. Das ist jetzt ein recht allgemeines Wort. Also Verfahrensdokumentation gibt es ja in jeder Branche und für jeden Prozess. Diese Verfahrensdokumentation bezieht sich auf die digitale Belegablage. Das heißt, speziell dafür, also für diesen Prozess, müsst ihr das einmal wirklich von null auf aufführen. Also wie kommt der Beleg rein, in welcher Form, wer bearbeitet den? Wie wird der eingescannt? Mit welchem Gerät? Wann wird das immer gemacht? Wer macht das, wenn die Person krank ist? Wo wird der Beleg abgelegt? Wie wird er benannt? In welchem Format wird er abgelegt? Also einfach diese ganzen, ich sage immer blöden W-Fragen, die jetzt vielleicht wer Außenstehendes vom Finanzamt stellen würde, der halt wirklich keine Ahnung von euren Prozessen hat, die müssen halt dementsprechend auch dann in dieser Verfahrensdokumentation stehen. Das ist halt ganz wichtig, dass wenn man mal eine Prüfung hat und da irgendwie was sein sollte, dann wird immer die, also wird immer nach einer Verfahrensdokumentation gefragt und wenn man die halt dann vorlegen kann, dann ist das auf jeden Fall immer ein besseres Zeichen, als wenn man jetzt sagt, ich habe gar keine, weil das kommt nicht gut. Und deswegen empfehle ich dann auf jeden Fall die Verfahrensdokumentation auch im Zuge der Digitalisierung der Belege dann aufzustellen. Die muss nicht von Anfang an perfekt sein. Also ich habe auch bei Landwirten das öfter schon erstellt und da habe ich dann auch gesagt, das ist jetzt erstmal sozusagen eine grobe Vorlage, mit der wir arbeiten können und dann kann man das Ganze immer noch mal mehr intensivieren. Also es gibt auch von den Landwirtschaftskammern extra Seminare für die Verfahrensdokumentation. Die kann man natürlich dann auch noch mal besuchen, um sich da dementsprechend noch mal abzusichern, dass dann das Ganze auch rechtskräftig ist und um vielleicht auch selber so ein bisschen ja ein mit einem beruhigteren Gefühl dann in so eine Prüfung oder eine Kontrolle zu gehen. Das ist ja oft auch immer so das Hauptthema, warum man diese ganze Umstellung überhaupt durchläuft. Und ja, wenn man das Ganze aber dann fertig hat, dann muss man eigentlich nur, also ich sage immer so einmal im Jahr, einmal reingucken, durchlesen, gucken, hat sich irgendwas verändert, habe ich einen neuen Scanner, habe ich einen neuen Mitarbeiter oder habe ich generell vielleicht einen Mitarbeiter, hatte vorher keinen oder kümmert sich gerade noch wer anderes ums Büro. Also, dass man einfach nochmal so prüft, ob diese Angaben alle passen, weil ja immer natürlich im Betrieb eine stetige Veränderung stattfindet und das muss halt dementsprechend dann auch schriftlich alles niedergelegt werden. Also, das ist wichtig. Und ja, wenn man das hat, dann hat man, also hast du da auf jeden Fall eine gute Grundstruktur und dann musst du dir da keine Gedanken machen, wenn das einfach alles so weit passt zu 80%. Und wenn man dann irgendwie mal sagt, ach da und da, das hat sich jetzt geändert, dann ist das jetzt nicht so dramatisch, wenn man das jetzt nicht, ich sag mal, zu 100% dann drinstehen hat, wenn jetzt irgendwie das Finanzamt mal fragt, sondern man kann halt auch sagen, okay, ich habe aber hier die Grundstruktur und das hat sich jetzt vielleicht auch erst vor kurzem geändert, weiß, also das wissen die ja dann auch nicht. Und dann kann man das dementsprechend anpassen, ne? Aber wichtig ist einfach grundsätzlich erstmal so, man hat eine vorliegen. Ganz, ganz wichtig, dass ihr eine habt. Und wenn dann die Prüfung kommt, natürlich, es wird ja auch vorher immer angekündigt, solange nicht der Steuerfahnder da auf der Matte steht, genau, dann kann man dementsprechend das Ganze dann auch nochmal durchlesen und fixen. Also es ist nicht gesagt, dass, also die Verfahrensdokumentation wird nicht jedes Mal einfach so abgefragt, sondern das wird wirklich nur abgefragt, wenn halt jemand sagt, hier passt irgendwie gerade was in deinem Betrieb nicht und ich will das gerade nochmal zusätzlich sehen. Aber es ist halt gut, wenn man die einfach dann zur Not vorlegen könnte. Das wollte ich nur mal gerade dazu sagen. Also das ist auch bei mir im Workshop ein extra Modul, weil da kann man echt viel zu erzählen zu diesem Thema. Aber dann weißt du auf jeden Fall schon mal, unter welchen Voraussetzungen eine digitale Belegablage möglich ist. Dann kommen wir zur vierten Frage. Das ist jetzt eine etwas, ich sag mal, allgemeinere technische Frage. Und zwar, welches Betriebssystem empfehlen Sie? Ist es egal, ob Apple oder Windows? Also, wenn man mich jetzt fragt, ich bin halt Windows-Nutzer, also ich habe an meinem PC Windows und auf dem Handy habe ich halt Android, also ich habe jetzt kein Windows Phone, da bin ich nicht so ein Fan von oder die sind ja, glaube ich, eh schon wieder gefühlt abgeschafft worden. Aber ich habe jetzt nicht, also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich würde jetzt von Apple bewusst abraten. Also ich habe mal mit Apple gearbeitet, ich habe mit Linux gearbeitet und überwiegend aber immer zentral mit Windows. Das ist halt so mein System, was ich persönlich am besten finde. Es nutzen halt auch 80% der Menschheit, also auf der ganzen Welt nutzen Windows. Das ist halt einfach so das Haupt Tool, also nicht Tool, sondern Hauptbetriebssystem, womit die Menschen arbeiten. Und man muss halt sich dann auch immer so vor Augen führen, wenn dann natürlich die meisten Menschen mitarbeiten und man dann irgendwelche Softwareentwickler hat, die neue Tools entwickeln, dann passt es zu 100 oder zu 90% immer für Windows, weil die wissen, okay, damit habe ich schon mal die große Masse abgedeckt. Deswegen bin ich persönlich so, dass ich sage, für mich und meinen Betrieb ist Windows das Beste. Heißt aber nicht, dass das für dich auch das Beste ist. Also ich kenne auch mehrere Landwirte, die mit Apple arbeiten und darauf schwören. Das ist auch nicht verkehrt. Manche haben es halt nur auf dem Handy, also dass sie halt ein iPhone haben, und manche haben es aber wirklich auch so in einer Komplettausstattung mit MacBook, iPad und wie heißen denn die Monitore von Apple? Ja, auf jeden Fall auch dann nochmal fest installierte Monitore von Apple. Also, dass da überall iOS drauf ist. So heißt ja das Betriebssystem von Apple. Und das kann man natürlich auch machen. Also, man muss bei Apple halt dazu sagen, das nutzen halt die, ich sag mal, ich glaube, 18% der Menschheit und 3 oder 2% nutzen Linux. Ich weiß gar nicht, ob Linux irgendwem hier was sagt. Fände ich auch mal ganz spannend. Also, Linux ist ja auch, ja. Ist mit vielem kompatibel, aber wird halt leider irgendwie nicht mehr so häufig genutzt. Ja, also bei Apple ist es so, ich nenne es immer Inselsystem, weil es halt so ist, dass Apple in sich geschlossen, wenn man wirklich alle Geräte halt von Apple nutzt, dann funktioniert das Ganze unfassbar gut. Aber ich finde Apple schwierig, wenn man es nur auf einem Gerät hat. Also wenn man jetzt sagt, ich habe zum Beispiel nur ein iPhone und habe aber einen Windows-PC, oder ich habe jetzt ein MacBook und habe aber ein Android-Handy. Also das ist dann nicht ganz so kompatibel miteinander. Man kann natürlich alles heutzutage technisch so einrichten, dass es gut miteinander funktioniert. Der Umstand ist aber größer, wenn man halt unterschiedliche Betriebssysteme hat, also gerade wenn man jetzt Apple und Windows irgendwie zusammen hat, als wenn man halt sagt, ich habe nur Apple. Deswegen. Und Apple ist halt auch ein sehr, also das hat der Steve Jobs wirklich super gemacht. Das ist ein sehr vereinfachtes System, was ganz geringe Ladezeiten hat, was wenige Updates benötigt und was einfach wirklich, also in sich geschlossen, super funktioniert. Das ist halt bei Windows leider Gottes nicht so. Da wird oft immer gesagt, neu, neu, neu. Ich habe bei mir auf meinem Microsoft Surface, habe ich gefühlt jede anderthalb Wochen ein Update. Und denke immer so, okay, was hat sich jetzt gerade verändert? Und manchmal läuft der PC auch nach dem Update sogar schlechter. Deswegen, das ist bei Apple halt nicht so oft. Also Apple macht deutlich seltener ein Update und dann, ja, läuft es aber trotzdem immer noch gut. Also ich muss halt sagen, ich habe tatsächlich ein iPad, aber das nutze ich halt nur komplett für private Zwecke. Also das ist komplett abgekoppelt von meinem Betrieb. Deswegen ist das für mich so okay, weil ich halt diesen Verwendungszweck sehr stark eingegrenzt habe. Aber ich würde jetzt niemals mir ein iPhone kaufen oder ein MacBook. Das bin ich einfach nicht. Aber das heißt nicht, dass das jetzt für dich nicht das Richtige sein kann, um Gottes Willen. Also vielleicht sagst du dann für dich, oh, das ist voll mein Ding. Ich würde das gerne mal testen oder so. Klar, kann man machen, ne? Also Apple ist auch teilweise so ein bisschen so eine Premium-Marke, weil wenn man die Preise anguckt, dann sieht man es einfach. Also dafür, für das Geld, für das man ein iPhone bekommt, bekommt man halt zwei Smartphones von Android. Also das ist wirklich schon preislich, hebt sich Apple da sehr stark ab. Aber wie gesagt, es ist ein System, was von den Personen, die ich kenne, also egal ob Betriebe oder Privatpersonen, die das nutzen, die loben das auch sehr. Also von daher kann ich jetzt da nicht sagen, das eine ist besser, das andere ist schlechter. Ich denke, das ist einfach so Typsache. Ja, von der Kompatibilität, wenn man jetzt guckt, was so mit Scannern oder auch Buchhaltungsprogrammen kompatibel ist, ist man halt mit Windows einfach ein bisschen flexibler an der Auswahl. Aber wenn man jetzt Apple nutzt, gibt es trotzdem Möglichkeiten, da auch noch was Richtiges für sich zu finden. Also das ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie sage, damit ist nichts möglich. Es ist einfach nur eingeschränkter möglich. Ja, so viel dazu. Und dann kommen wir zur fünften und auch zur letzten Frage. Oh, das finde ich super spannend. Wir haben oft schlechtes Internet. Wie kann trotzdem digitalisiert werden? Oh, ich glaube, das fühlen jetzt total viele, die zuhören. Also Wahnsinn. Also ich wohne ja auch auf dem Land. Ich wohne zwar jetzt nicht so extrem auf dem Land, wo nur so jede 2 Kilometer ein Haus ist, also schon in einer Siedlung auch, aber ich wohne auf jeden Fall auch auf dem Land. Und ich kenne das Gefühl, wenn man kein Internet hat. Und es ist die Hölle. Es ist schwer, da jetzt einen Tipp zu geben, weil ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, dann musst du umziehen oder so. Natürlich nicht. Ich würde einfach mal grundsätzlich gucken, ob es die Möglichkeit gibt, dass du den Anbieter wechselst, weil der vielleicht noch mal über ein anderes Netz das Internet zur Verfügung stellt und das Netz vielleicht bei dir besser funktioniert. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Also bei mir ist das auch so. Ich bin ja auch hier, also ich wohne ja in Bad Essen, das ist Raum Osnabrück. Und hier bin ich auch schon öfter umgezogen und ich hatte auch in jeder Wohnung einen anderen Internetanbieter, obwohl ich teilweise nur irgendwie 5 Kilometer weitergezogen bin, weil das wirklich pro Region so unterschiedlich ist. Also es kommt zwar jetzt langsam immer mehr Glasfaser, was ich auch gut finde, aber man muss halt dazu sagen, es ist zwar schön, wenn die Leitungen für schnelles Internet gelegt werden, aber wenn dadurch halt kein schnelles Internet fließt, dann oder es nicht bei einem ankommt, dann macht das halt keinen Sinn. Also deswegen muss man da immer so ein bisschen gucken, wie man das am besten regelt, das Ganze. Ja, also ich würde erstmal genau nach einem anderen Anbieter schauen, also ob es da diese Möglichkeit gibt. Und was bei mir halt auch immer ein ganz wichtiger Punkt ist, ich habe auf dem Handy, also für mein mobiles Netz, immer einen anderen Anbieter als den, den ich für Festnetz nehme. Also Festnetz und Internet heißt das ja. Weil, wenn dann irgendwie mal das Internet ausfällt oder irgendwas sein sollte, dann hat man halt das Problem, dass es dann wirklich nirgendwo mehr geht. Und dadurch, dass ich natürlich auch super viel online mache mit Workshops, Online-Coachings, Webinare und was nicht sonst noch alles auch im Hintergrund, wäre es für mich wirklich schlimm, wenn ich dann gar kein Internet hätte. Deswegen ist das immer so mein Plan B, also mein Puffer, wenn das Internet ausfallen sollte, was bei mir ein Glück noch nicht passiert ist, weil ich habe einen Business-Tarif und da habe ich sozusagen nochmal bevorzugteres Internet bevor, also vor den normalen Privatpersonen, ohne das jetzt wertend zu sagen, aber ich zahle dafür halt auch deutlich mehr und deswegen habe ich auch eine andere, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Leitung. Also bei mir wird, also generell bei den Business-Tarifen werden die Leitungen nochmal stärker überprüft als bei den Privatpersonen, weil da natürlich da eine ganz andere Relevanz hintersteckt, wenn da das Internet irgendwie ausfallen sollte. Da geht es jetzt nicht darum, dass man dann nicht sinnlos auf Instagram rumscrollen kann oder irgendein Handyspiel nicht weiterzocken kann, sondern da geht es halt wirklich um ganz andere Themen, wo auch wirklich ein Umsatz hintersteckt. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man da einfach zwei getrennte Anbieter hat. Das hat mir, ja, ich sag mal, auch schon einmal den Arsch gerettet. Also ich hatte jetzt mit meinem Business, Anschluss, den habe ich jetzt erst seit einem Jahr ungefähr. Seitdem hatte ich nie wieder einen Ausfall. Also das muss ich wirklich loben. Das ist richtig tipptopp. Also für den Preis bekomme ich wirklich auch das, was ich ja, was ich brauche. Aber ich hatte das tatsächlich schon einmal bei einem anderen Anbieter. Das war halt einer ganz normal für Privatpersonen und da ist das Internet relativ oft ausgefallen und einmal auch in einer sehr wichtigen Situation für mich, wo ich das Internet wirklich dringend brauchte. Und da ist dann wirklich mein mobiler Tarif, also da habe ich dann einen Hotspot eingestellt, der ist dann da eingesprungen und dann hat das Ganze also zur Überbrückung funktioniert und das war auf jeden Fall gut. Ja, also das ist so der Tipp, den ich geben kann, weil ansonsten ist man da tatsächlich so ein bisschen machtlos, was so das Internet angeht. Man kann halt, also wir brauchen es halt alle, gerade jetzt im Zuge der Digitalisierung. Und man kann natürlich nicht sagen, ja, ich verzichte jetzt irgendwie drauf. Man kann immer über bestimmte Sicherungsmöglichkeiten gewisse Daten auch offline verfügbar machen. Das ist auch eine Option und kann sie dann sozusagen auch später, wenn das Internet wieder geht oder wenn man vielleicht mal Glasfaser bekommt oder einen neuen Anbieter hat, dann online verfügbar machen, dass sie dann dementsprechend auch, also dass jeder einen Zugriff darauf dann wieder hat. Das ist eine Möglichkeit. Also es wäre halt auch so eine, ich sag mal, Notfalllösung, ne? Und wenn man jetzt halt für sich ja, sagt, ich überlege gerade, also man muss halt gucken, wofür brauche ich das Internet, also wofür ist es jetzt gerade für mich relevant? Liegt es jetzt daran, dass ich irgendwie an einer Online-Seminarreihe teilnehme und sage, ich brauche da jetzt Internet oder ist es wirklich nur, dass die Kinder irgendwie bei Netflix was gucken können oder hat das wirklich Priorität, weil man vielleicht auch wirklich viel im Internet präsent ist als Betrieb? Also das müsste man halt auch nochmal so ein bisschen schauen, weil sonst würde ich definitiv natürlich auch einen Business-Tarif nehmen, weil da ist man auf jeden Fall sehr gut mit dran. Ja, das wäre jetzt so das, was ich dazu sagen könnte, weil damit habe ich persönlich wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht und das ja, würde ich auch jederzeit wieder so machen, wenn ich irgendwann mal wieder umziehen würde. genau. Ja, so, dann Wären wir auch schon, ja, wir haben jetzt alle 5 Fragen, ja, wären wir auch schon am Ende angekommen. Ich habe mich jetzt versucht, so ein ganz bisschen kürzer zu halten, dass wir ungefähr auf die halbe Stunde kommen, aber trotzdem alles natürlich ausführlich beantwortet. Und ich finde das immer richtig schön, Fragen von euch zu bekommen. Also ich habe auch schon mal überlegt, ob ich so ein Q&A mal für private Fragen mache, dass man einfach nochmal so ein bisschen, ja, nochmal eine andere Seite von mir kennenlernt. Ich habe ja auch einmal eine Folge gemacht mit Fun Facts. Das war so auch eine der ersten Folgen. Da habe ich so 10 Fun Facts über mich genannt. Das wollte ich vielleicht auch nochmal wiederholen, weil ich das auch immer ganz spannend finde, wenn man das über jemanden so, ja, hinter den Kulissen mal erfährt, was da so los ist. Und nicht nur immer allgemein so, ja, vor der Front betrieblich, ne? Also ich finde das auch immer ganz interessant, wenn ich mal jemanden so ein bisschen auch, ich sag mal, privat kennenlerne und nicht nur das rein betriebliche, ne? So, ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und dass ich mit den Fragen, vielleicht kam ja auch die eine oder andere Frage von dir, also von einer Person, die jetzt gerade zuhört, dass ich dir mit den Fragen so ein bisschen weiterhelfen konnte, also mit den Antworten. Und ja, wenn du da auch noch mal allgemein Themenvorschläge hast zu meinem Podcast, dann kannst du dich auch sehr gerne bei Instagram melden. Ich habe nämlich jetzt auch schon öfter Themenvorschläge von Landwirten umgesetzt und das fand ich auch total klasse. Also das sind auch so Themen, so wie Datensicherung, Aufbewahrungsfristen, Scanner, Ordnerstrukturen, was auch immer, kann ich wirklich eine Folge locker mit füllen und das ist ja sehr spannend. Gut, dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Start in die neue Woche und hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich auch immer sehr über eine Bewertung. Und sonst würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!